Geschichten des Tages. Heute mit Steffen Seibert.
Meine Damen und Herren, guten Abend. Hier sind unsere Themen. Langsam wird klarer, wo die Regierung sparen will, um das Haushaltsloch zu stopfen. Bei einem Flugzeugunglück in Indien sterben fast 160 Menschen. Und Partystimmung in Madrid, Bayern München vor dem Champions League-Finale. Die Bundesregierung muss Milliarden sparen. Anfang Juni entscheidet sich, wo die Einschnitte gemacht werden. Finanzminister Schäuble gibt schon einmal die Richtung vor. Im Sozialetat möglicherweise, jedenfalls nicht bei der Bildung, sagt er und widerspricht damit ausdrücklich seinem Parteifreund Koch. Und Verteidigungsminister zu Guttenberg geht mit gutem Beispiel voran und stellt Rüstungsprojekte auf den Prüfstand.
Fertig geprüft hat Bundespräsident Köhler das Gesetz zur Euro-Rettung. Am Nachmittag unterzeichnete er das Rettungspaket, das nun in Kraft treten kann. Damit garantiert Deutschland für Milliardenkredite zur Stabilisierung bedrohter Euro-Länder. Vor diesem Hintergrund hat eine Spardebatte begonnen zur Sanierung des Bundeshaushaltes. Die Bundesminister geben sich zugeknöpft, wollen vor der Kabinettsklausur Anfang Juni nichts preisgeben.
Wir haben alle natürlich einen Sparauftrag und der ist auch bei mir. Bei mir ist nur eine Brandmauer gegeben. Das ist die, wenn es darum geht, um die Gesundheit und das Leben unserer Soldaten im Einsatz. Da kann nicht gespart werden, sondern da muss ich auch unerbittlich bleiben.
Bundesfinanzminister Schäuble hatte Mitte der Woche seine Kabinettskollegen zum Sparen aufgefordert. Mit konkreten Vorgaben sollen zunächst 3 Milliarden Euro in den Ministerien eingespart werden. Auch das Arbeitsministerium von Ministerin von der Leyen bleibt nicht verschont. Die sozialen Sicherungssysteme, heißt es, müssten entsprechend angepasst werden. In dieser Frage gibt es erheblichen Spielraum. Das könnte sogar zu Einsparungen im Haushalt führen, erklärte Schäuble in einem Zeitungsinterview. Allein die Bereiche Bildung und Forschung wollen Bundeskanzlerin und Finanzminister verschonen.
Mein Beitrag zur schwierigen finanz- und wirtschaftspolitischen Lage ist dafür zu sorgen, dass wir eine künftige Generation haben, die gut ausgebildet ist, der wir nicht nur Schulden hinterlassen, sondern vor allen Dingen ein gutes und leistungsfähiges Bildungssystem.
Der saarländische CDU-Ministerpräsident Müller hat sich heute für Steuererhöhungen ausgesprochen. Die Stimmen derer, die glauben, dass Einsparungen allein nicht ausreichen, um den Bundeshaushalt zu sanieren, werden lauter.
Nordrhein-Westfalen ist immer noch auf der Suche nach einer tragfähigen Regierungskoalition. Die Sondierungsgespräche zwischen CDU und SPD über eine große Koalition finden jetzt frühestens am Donnerstag statt. Die CDU braucht bis dahin Zeit, um sich zu beraten. Unterdessen machen SPD und Grüne noch einmal Druck auf die FDP, sich Koalitionsgesprächen mit ihnen nicht zu verweigern. Das sei in den demokratischen Traditionen ungewöhnlich, sagte der SPD-Bundestagsfraktionschef Steinmeier. Ein schweres Flugzeugunglück in Indien hat 158 Menschen das Leben gekostet. Es gab aber auch einige wundersame Rettungen. Die Maschine brach bei einer Bruchlandung in der südindischen Stadt Mangalore auseinander. Einige Passagiere konnten sich aus eigener Kraft aus den Trümmern befreien.
Dichter Rauch hängt über der Absturzstelle. Überall lodern Flammen aus den Wrackteilen, als Feuerwehr und freiwillige Helfer eintreffen. Fast alle Passagiere sind sofort tot. Unter ihnen sind viele Kinder. 8 Menschen werden gerettet, einige mit schwersten Verbrennungen. Eine von ihnen stirbt später im Krankenhaus. Mehr als 100 Leichen zogen die Helfer inzwischen aus dem Trümmerfeld. Oft sind sie bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die Maschine kam aus Dubai, wo viele Inder mit Billigjobs ihr Geld verdienen. Direkt nach der Landung in der Küstenstadt Mangalore ging sie in Flammen auf. Ich glaube, ein Reifen ist geplatzt, als das Flugzeug aufsetzte. Sofort war überall Rauch und totales Chaos brach aus. Das Flugzeug riss auseinander und ich sah Bäume über mir. Die Unglücksmaschine war über die Landebahn hinausgeschossen, hatte einen Leitstrahl gerammt und war einen Abhang hinuntergestürzt. Starts und Landungen auf dem Hochplateau gelten als anspruchsvoll, doch die Piloten sollen sehr erfahren gewesen sein. Ob schlechtes Wetter oder eingeschränkte Sicht eine Rolle gespielt haben, muss die Auswertung der Flugschreiber klären. Der Pilot hat kein Notsignal abgesetzt. Es gab bis zu dem Unglück keine Anzeichen für Schwierigkeiten. Die Boeing gehörte Air India Express, einer vor 6 Jahren gegründeten Billigtochter der staatlichen Air India. Sie befördert vor allem Wanderarbeiter aus den Golfstaaten. Bisher gab es keine Zwischenfälle bei der Airline.
6 Wochen nach dem Flugzeugunglück von Smolensk, dem Tod des polnischen Präsidentenpaares und vieler anderer führender Persönlichkeiten, 6 Wochen nach dieser nationalen Tragödie wird in Polen jetzt Wahlkampf geführt. Jarosław Kaczyński will für das konservative Lager Präsident werden, als Nachfolger seines toten Bruders Lech. Er gibt sich milder als früher. Das und ein gewisser Mitleidsbonus lässt seine Chancen wachsen.
Wir danken dir, skandieren sie, die Damen sind ganz aus dem Häuschen. Wie Mädels einen Popstar bejubeln sie ihn und er dankt es ihnen wie ein Gentleman. Wahlkampfauftakt Jarosław Kaczyński. In 4 Wochen, so sein Plan, soll Polen ihn zum Präsidenten wählen. Unser heutiges Treffen war als politische Kundgebung geplant, aber es ist ein Treffen anderer Art. Die Lage in unserem Land lässt sowas nicht zu, deshalb werden wir Platz machen für ein Wohltätigkeitskonzert. Die Krawatte schwarz, der Mann trauert um seinen Bruder. In den Umfragen führt er nicht, aber er holt auf. Im Angesicht des Hochwassers müsse das Land zusammenrücken, sagt er, der Spalter von einst, als Vermittler. Ich verpflichte mich hiermit, dass die Regierung bei der Bewältigung der Flutkatastrophe meine volle Unterstützung hat. Die Musik spielt auf, ein Benefizkonzert für die Opfer des Hochwassers. Kaczyńskis Anhänger jubeln. Seit der Tragödie von Smolensk hat er nicht gesagt, was er als Präsident eigentlich will. Es ist Wahlkampf und der Kandidat sagt politisch gar nichts.
Kaczyński benutzt das Hochwasser, um sich weiter um eine Bestimmung seines politischen Kurses drumherum zu drücken. Er schlägt Kapital aus dem Mitleid der Menschen mit ihm nach der Tragödie von Smolensk. Die Folge, mit jedem Tag, an dem der Kandidat nicht sagt, wofür er steht, steigen seine Umfragewerte.
Die Pegelstände von Oder und Weichsel steigen heute vielerorts weiter. Teile von Breslau stehen unter Wasser. Wenn die Regierung den nationalen Notstand ausruft, dann muss die Wahl verschoben werden. Auf einen Termin weit weg von Smolensk und von der Flut. Das wäre dann Kaczyńskis politische Tragödie.
Wieder einmal ist im Golf von Mexiko die Hoffnung auf ein Ende der Ölpest vertagt worden. Der Versuch, die sprudelnde Ölquelle am Meeresboden mit Flüssigkeit und Zement zu schließen, ist jetzt auf Dienstag verschoben. 4 Wochen nach der Explosion der Ölplattform werden die Küsten von Louisiana weiter vom Ölfilm verschmutzt. Täglich werden verendete Tiere an Land gespült. Seit Wochen reinigen Helfer immer wieder die Strände von den angespülten Ölmassen. Somalia ist ein Land, jede Landkarte zeigt es und seine Grenzen, aber ein Staat ist es nicht. Keine Regierung, keine funktionierende Verwaltung. Das Recht des Stärkeren bestimmt den Alltag. Jetzt berät in Istanbul eine UN-Konferenz, wie man die prekäre Sicherheitslage verbessern könnte. Ein weiteres Problem für die internationale Gemeinschaft sind die Angriffe somalischer Piraten. Am Horn von Afrika haben EU und NATO Kriegsschiffe im Einsatz, um ihre Handelsschiffe zu schützen.
Die Überfälle somalischer Piraten auf ausländische Frachtschiffe, eine Folge des Bürgerkrieges am Horn von Afrika, eine, die im Ausland wahrgenommen wird. Weitgehend unbemerkt liefern sich im Landesinneren verfeindete Stämme blutige Schlachten um die Macht im Land. Seit 19 Jahren tobt nun schon der Bürgerkrieg. Die radikal-islamischen Al-Shabaab-Milizen sind auf dem Vormarsch. Sie wollen einen islamistischen Gottesstaat errichten. Auch Kindersoldaten kämpfen längst an allen Fronten mit. Somalia gilt als das gefährlichste Land der Welt. Der von der internationalen Gemeinschaft unterstützte Übergangspräsident, zu schwach, um das Land zu befrieden. Staatliche Strukturen fehlen weitgehend. Keine Polizei, keine Armee, keine funktionierende Verwaltung. Flüchtlingstrecks, ein alltägliches Bild. Menschen, die vor den Kämpfen fliehen. 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge sollen es sein. Im Land kommt kaum noch ausländische Hilfe an. Um den Kreislauf aus Krieg und Chaos zu durchbrechen, wäre dies aber dringend nötig. Die internationale Somalia-Konferenz in Istanbul, ein kleiner Hoffnungsschimmer. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, der Schirmherr, appelliert an die Teilnehmerstaaten.
More than
Mehr als 40% der Bevölkerung sind auf Hilfe angewiesen. Ich appelliere an die internationale Gemeinschaft, alles zu tun, damit sie diese Hilfe auch erhalten. Der blutige Bürgerkrieg indes geht weiter. Ohne ausländische Hilfe dürfte das wohl auch noch lange so bleiben.
Warum sind manche Autobahnstrecken so unfallträchtig? Warum kracht es auf manchen Teilstücken immer und immer wieder aus den immer gleichen Gründen? Die Frage haben sich viele Autofahrer schon gestellt. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist ihr jetzt wissenschaftlich nachgegangen. 9000 Unfälle wurden analysiert. Herausgekommen sind sehr praktische Empfehlungen.
Stau auf der A2. Zu Pfingsten das übliche Bild auf der stark befahrenen Ost-West-Transitstrecke. Damit der Verkehr in Zukunft besser fließt, sammelte dieses Forschungsfahrzeug eine Fülle an Daten. Eine Analyse des eigenen Fahrverhaltens und das der anderen. Abstand, Geschwindigkeit, Verkehrsdichte und es misst den Stress des Fahrers.
Und haben dann dieses zusammengeführt zu einem Belastungsprofil, was halt eben auf den Autofahrer wirkt, um daraus abzuleiten, wie hoch ist halt eben die Gefährdung.
Viele Fahrzeuge Stau. Die A2 ist eine der gefährlichsten Strecken Deutschlands. Die Studie wertet auch 9000 Unfälle aus. Ergebnis, eine Karte, die zeigt, wo Zusammenstöße vermeidbar wären. An allen Knotenpunkten. Mehr Sicherheit könnten elektronische Warnanzeigen entlang der ganzen Autobahn bringen. Niedersachsen möchte die Lücken jetzt schließen.
Der Verkehr hat uns einfach überholt, das muss man so sagen. Der Verkehrsfluss, gerade der Lkw-Verkehrsfluss in der globalisierten Welt, im Welthandel, Arbeitsteilung, Just-in-Time-Produktion.
Die Studie fordert viele lokale Einzelmaßnahmen. Am Kreuz Braunschweig-Nord etwa müssten Fahrspurwechsel verboten werden. Es sollte Abstandskontrollen geben und insgesamt mehr Lkw-Überholverbote und verlängerte Ein- und Ausfahrten. Der ADAC fordert die Umsetzung der Vorschläge in ganz Deutschland.
Verkehrsmanagement kann man heutzutage nicht mehr nur von Land zu Land regeln, sondern das muss eben länderübergreifend passieren.
Langfristig wird dies laut Studie aber nicht ausreichen, denn der Verkehr nimmt weiter stark zu und das lässt sich nur mit dem Ausbau der A2 in den Griff kriegen, mit Alternativrouten und mit der Verlagerung auf die Schiene.
4 Kampfhunde haben sich in Thüringen auf ein 3-jähriges Mädchen gestürzt und es totgebissen. Das Kind war zu Besuch bei seiner Tante, die die Hunde offenbar unangemeldet hielt. Auch die Urgroßmutter, die eingreifen wollte, wurde schwer verletzt. Nach dieser Tragödie fordern Politiker strengere Haltungsvorschriften für bestimmte Hunderassen.
Sie ist das Opfer der Kampfhundattacke, totgebissen von den Hunden der eigenen Tante. Es geschah gestern Abend in diesem Einfamilienhaus in Oldesleben, Sachsenburg. Die 3-Jährige spielt mit ihrer Urgroßmutter im 1. Stock. Plötzlich stürzen sich die Hunde auf sie, verbeißen sich in das Mädchen.
Die Großmutter hat sich auf die Hunde und auf das Kind geworfen, war jedoch chancenlos gegen diese massiven Tiere und hatte selber schwere Kopfverletzung bzw. Gesichtsverletzung erlitten.
Erst die Hundehalterin schafft es, die Tiere von dem Kind abzubringen. Doch es ist zu spät. Warum die Hunde angriffen, weiß niemand. Alle 4 waren Staffordshire Bull Terrier wie dieser. In den meisten Bundesländern gelten sie als gefährlich. Anders in Thüringen. Hier gibt es keine Vorschriften für Hunde einer bestimmten Rasse.
Da sich Kampfhunde nicht nur an der Rasse festmachen, sondern letztlich jeder Hund zu einem Kampfhund weiterentwickelt, gezüchtet werden kann, hat man sich bisher dafür entschieden, keine Kampfhundeliste zu machen, sondern abstrakt auf gefährliche Hunde abzustellen.
Das heißt, Hunde werden in Thüringen in der Regel nur überprüft, wenn sie als aggressiv aufgefallen sind. Die Tiere aus Oldesleben waren nicht einmal angemeldet, geschweige denn aufgefallen. Sie wurden eingeschläfert, mit dem Einverständnis der Halterin. Gegen sie wird jetzt wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.
In 20 Tagen beginnt in Südafrika die Fußball-Weltmeisterschaft. Die Stadien sind fertig und wunderschön, das Land voller Vorfreude und mehr als 370.000 ausländische Fans wollen anreisen. Das klingt also alles perfekt, wenn da nicht die Angst vor der hohen Verbrechensrate wäre. Die Südafrikaner betonen zwar immer, das betreffe die Touristen kaum, aber sie haben Zehntausende neue Polizisten eingestellt zur Sicherheit.
Spontaner Einsatz im Stadtzentrum von Johannesburg. Die Polizei hat einen anonymen Tipp bekommen. Eine Bande soll in diesem Wohnhaus Drogen und Waffen versteckt haben. Schnell und präzise gehen die Polizisten vor. Hartes Durchgreifen statt Samthandschuhe, das ist dabei die Regel. Und sie finden, was sie suchen. 6 Männer werden sofort verhaftet.
Wir haben Aktionen wie diese jetzt so kurz vor der WM verdoppelt. Es ist wichtig, dass wir diese kleinen kriminellen Zellen ausheben, damit sie nichts anrichten können. Landesweit wurden insgesamt 41.000 zusätzliche Polizisten extra für die WM eingestellt. Sie sollen Einheimische und Touristen gleichermaßen schützen. Mobile Polizeistationen wie diese sollen Kriminelle abschrecken und möglichen Opfern eine Anlaufstelle bieten. Wir arbeiten jetzt rund um die Uhr, damit sich unsere WM-Gäste sicher fühlen können. Und wir überwachen die Städte zusätzlich mit Kameras. Allein 250 haben wir hier in Johannesburg. Gesamtkosten aller Sicherheitsmaßnahmen laut Polizei 66 Millionen Euro. In der Bevölkerung ist man skeptisch, dass es auch hilft. Toll, wir leben jetzt in einem Polizeistaat. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen, Verbrechen und Gewalt ganz zu verhindern. Angst zu schüren wäre dennoch falsch und für Besucher vielleicht beruhigend. Gewaltverbrechen an Touristen sind eher die Ausnahme.
Nikolaus Kopernikus, der Astronom aus Thorn oder Torun, den Deutsche wie Polen als einen ihrer Großen verehren, ist heute 467 Jahre nach seinem Tod feierlich beigesetzt worden. Seine letzte Ruhe fand Kopernikus im Dom von Frauenburg, Fromborg, im Norden Polens. Dort waren seine Gebeine vor 5 Jahren in einem namenlosen Grab gefunden worden. Eine DNA-Analyse soll den Fund bestätigt haben. Mit seiner Theorie, dass sich die Erde um die Sonne drehe, hatte Kopernikus die Wissenschaft revolutioniert. Der Bergbau gehört fest zur Identität des Ruhrgebiets. Kaum etwas verbindet die Städte an Rhein und Ruhr so sehr wie die gemeinsame Kohle- und Stahlvergangenheit. Seit heute stehen hunderte überdimensionale gelbe Gasballons am Himmel, die sogenannten Schachtzeichen. Ein weiterer Höhepunkt für die Kulturhauptstadt Ruhr 2010.
Pünktlich um 12 Uhr stiegen über 300 gelbe Ballons in den Himmel des Ruhrgebiets. Auch in Gelsenkirchen-Dahlbusch war das so. Hier, wo ehemals eine Zeche war und heute so gut wie nichts mehr daran erinnert, ist der Ballon ein sichtbares Zeichen für die Bergbautradition der Region. Das Projekt Schachtzeichen will mit dieser Kunstaktion den Strukturwandel sichtbar machen.
Es ist zunächst mal eines das größte Flächenkunstwerk überhaupt mit seinen 4000 Quadratkilometern. Aber es ist auch von der Ruhr 2010 das komplexeste Projekt, weil es eben nicht eine bestimmte Sparte betrifft, sondern weil es in das Zentrum der Kultur des Ruhrgebietes geht.
Eine Woche lang werden die gelben Ballons 80 Meter hoch über dem Ruhrgebiet schweben und die Orte markieren, an denen früher Zechen oder Schachtanlagen waren. Von ehemals über 3000 Bergwerken sind gerade mal noch 4 in Betrieb. Das Ruhrgebiet hat sich gewandelt. Kleingewerbe und moderne Technologien weisen in die Zukunft. Das Projekt Schachtzeichen macht dies deutlich.
Endlich mal was Neues im Ruhrgebiet, ne? Man muss ja mal auf sich aufmerksam machen.
Für mich sind das schöne Erinnerungen, die ich da verbinden kann.
Erinnerungen, die durch die Schachtzeichenballons ins Bewusstsein zurückgeholt werden und den Menschen im Ruhrgebiet einen Teil ihrer Geschichte wieder lebendig machen.
Und wir sind beim Sport, der natürlich ganz auf das Champions-League-Endspiel nachher konzentriert ist. Was auffällt, Christine, ist, seit ich denken kann, war Bayern München noch nie so beliebt. Was ist da passiert bei den Leuten?
Sie spielen super gut, haben tollen Trainer und 7 Nationalspieler. Das in aller Kürze auf deine Frage. Und man hat wirklich den Eindruck, ganz Deutschland fiebert diesem hochkarätigen Finale in der Königsklasse zwischen Bayern München und Inter Mailand entgegen. Partystimmung schon vor dem Endspiel in der spanischen Hauptstadt. Noch knapp 90 Minuten bis zum Anpfiff.
Es ist ein Freudentrip zum möglichen Triple. Tausende Bayern-Fans seit Stunden bei 30 Grad rund um den Ort bayerischer Sehnsucht. Das Bernabeu-Stadion, in dem das Team Geschichte schreiben kann.
Jedem Spieler ist klar, dass wir was Historisches erreichen können.
Der erste deutsche Trippelsieger, also FC Bayern München.
Haha.
Deutscher Meister sind sie schon, Pokalsieger auch. Doch das Champions-League-Finale elektrisiert wie keine andere Clubpartie.
Jeder Spieler ist sehr heiß auf das Spiel. Man merkt schon, jeder ist gierig danach, das Spiel zu spielen und dann auch zu gewinnen.
Die Fußballwelt blickt dabei auch auf Bayern-Star Arjen Robben. Für den gesperrten Franck Ribéry wird Ersatzmann Hamid Altintop wohl das Spiel seines Lebens bestreiten. Gegen leidenschaftliche Mailänder. Inter liegt bei den Buchmachern knapp vorne. Vielleicht auch, weil viele Trainer José Mourinho als Fußballgenie verehren.
Es gibt keinen Zweifel, dass dies ein intensives Finale wird. Beide Teams haben es absolut verdient, dieses Endspiel zu erreichen. Und für Trainer Van Gaal sind es nur noch Stunden, bis sich zeigt, ob sich das erfüllt, was er bei der Meisterfeier vor 2 Wochen anklingen ließ.
Wir sind die Beste von Deutschland und vielleicht Europas.
Vor 75.000 Zuschauern wird sich hier entscheiden, ob die Vision des Trainers und der Traum aller Bayern-Fans Wirklichkeit wird.
Und wir kommen noch zum Boxen. 11 Monate nach seiner bitteren Niederlage gegen Wladimir Klitschko gibt Schwergewichtsprofi Ruslan Chagayev nachher sein Comeback gegen den Australier Kali Meehan. Und da fragen wir doch mal nach, Alexander von der Gröben in Rostock. Was können wir denn nach der langen Pause vom Usbeken Chagayev erwarten?
Ja, Christine, er will nochmal angreifen und voll durchstarten zum WM-Titel. Es ist mittlerweile schon über 3 Jahre her, dass er mit einem Sieg über den russischen Riesen Nikolai Valujev Weltmeister wurde. Danach haben ihn viele Verletzungen wie der Riss seiner Achillessehne immer wieder zurückgeworfen. Jetzt ist er wieder fit und hat nur ein Ziel vor Augen, nämlich zum 2. Mal in seiner Karriere Weltmeister zu werden. Doch auf den WM-Gürtel ist natürlich auch sein Gegner Kali Meehan heiß. Der hat eine gute K.O.-Bilanz und wird versuchen, das Duell vorzeitig mit seinem harten Schlag zu gewinnen. Für beide Boxer könnte dieser Ausscheidungskampf die letzte Chance auf einen WM-Titel bedeuten. Deshalb ist ein heißes Duell zu erwarten. Wir übertragen den Eliminator im Schwergewicht ab 23 Uhr live hier im 2.
Alexander, vielen Dank. Wir freuen uns darauf. Und nach dem Boxen gibt es noch live Frauenfußball. Länderspiel USA-Deutschland aus Cleveland. Wirklich viel los heute im Sport.
Ja, mal sehen, wie das nachher ausgeht mit den besten Europas. Ich bin sehr gespannt. Geht mir selten so bei Fußball, aber jetzt trickelt's und prickelt's doch irgendwie etwas. Das Wetter morgen am Pfingstsonntag noch mal richtig schön. Ab Montag ändert sich das dann. Von Norden her die Einzelheiten von Inge Niedeck. Das Heute-Journal und Klaus Kleber erwarten Sie um 22.45 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wiedersehen. Bis morgen.
Zuschauer, guten Abend. Auch das schönste Pfingstwetter hat kleine Schönheitsfehler im Norden und auch im Osten. Dieses Hochnebelfeld, das hat sich wenigstens im Laufe des Tages leicht aufgelöst. Allerdings kommt jetzt von Norden auch wieder neuer Hochnebel hereingezogen. Es sah ziemlich unterschiedlich aus heute. Wir hatten im Westen viel Sonnenschein, im Laufe des Nachmittags dann immer mehr Quellwolken, die aber alle doch eher harmloser Art waren. Etwas anders sah es in der Osthälfte aus heute. Da musste man sich zum Beispiel in Berlin mit wesentlich mehr Wolken begnügen und nur ab und zu hat dann wenigstens mal die Sonne da durchgeblitzt. Der Osten wird immer noch von dem Tief über Osteuropa beeinflusst. Auch morgen wird das noch der Fall sein. Im Westen dagegen profitieren wir durch dieses Hoch immer noch von viel Sonnenschein. Am Montag, da bringt dann dieses Tief mehr Wolken und auch allmählich wieder kühleres Wetter. Aber die Temperatur morgen in großen Teilen Europas noch sehr warm, am wärmsten im Südosten und angenehm auch noch in Skandinavien. Die Nacht wird auch sehr angenehm, vielleicht ein bisschen kühl gegen morgen dort, wo es klar ist. Einzelne Schauer noch im Osten und morgen legt dann die Temperatur am Rhein und Neckar noch mal 1-2 Grad zu. Weiterhin kühl wird es an der See bleiben und auch dort, wo sich der Hochnebel hält. Und das könnte an der Nordsee durchaus der Fall sein. Im Osten immer noch kleines Risiko für einzelne Schauer oder Gewitter. Sonst viel Sonne und die meisten Sonnenstunden, die stehen zwischen Lübecker Bucht, Niederrhein und Schwarzwald auf dem Programm. Aber auch sonst sehen Sie, ein paar Sonnenstunden gibt es auch sonst noch. Ganz anders sieht dann der Montag aus. Da gibt es im Norden kräftigen Wind, viele Wolken mit Schauern und auch mit Gewittern. Im Südwesten und im Süden kann sich das sonnige Wetter noch halten, dort auch noch am wärmsten. Aber dann, ab Dienstag wird es auch im Süden deutlich wechselhafter, insgesamt auch kühler. Und am Donnerstag, da haben wir dann wahrscheinlich keine 20 Grad mehr als Höchsttemperatur. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal ein paar schöne Pfingsttage.